erklärt eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema die Hinrichtung Nawid Afkaris und die deutsche Irak-Politik. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Jürgen Braun, AfD.
Herr Präsident, liebe Kollegen, der weltbekannte iranische Ringer Nawid Afkari, der Held von Shiraz, lebt nicht mehr. Brutal wurde der politische Hoffnungsträger gehängt. Das Mullah-Regime verhaftete ihn 2018 nach Aufständen gegen Korruption und Misswirtschaft. In Deutschland schweigt und schwieg die Bundesregierung. Die mörderischen Mullahs behaupten, Afkari soll einen Basatschi getötet haben, einen Angehörigen dieser besonders brutalen Miliz, einer Mördertruppe des iranischen Mullah-Regimes. Laut Amnesty International legte Afkari nur unter massiver Folter ein angebliches Geständnis ab. Beweise gibt es keine. Afkaris Brüder Wahid und Habib wurden zu 54 und 27 Jahren Gefängnis und je 74 Peitschenhieben verurteilt. Die Islamische Republik Iran ist übrigens ein gewähltes Mitglied der UNO-Kommission für Kriminalprävention und Strafjustiz. Ein weiteres Beispiel für die völlige Absurdität der UNO-Rechts- und Menschenrechtsgremien. Irans Justizsprecher Ismaili sagte, das Urteil gegen Afkari laute nicht Todesstrafe, sondern Jisas. Jisas ist im islamischen Recht der Scharia das Prinzip der Vergeltung, zu Deutsch Blutrache. Die deutsche Iran-Politik ist zutiefst verlogen. Die Bundesregierung nimmt auf das menschenrechtsverletzende Unrechtsregime jede Rücksicht. Berlin ist unterwürfig gegenüber den mörderischen Mullahs. Die iranische Opposition wird schlichtweg ignoriert. Ganz anders gegenüber Russland. In der deutschen Politik wurden im Fall Nawalny sofort schwerwiegende Konsequenzen gefordert. Im Fall Afkari stehen keine gravierenden Konsequenzen im Raum. Weder vor noch nach der Hinrichtung. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Die Bundesregierung ist im Fall Afkari nahezu untätig geblieben. Der iranische Botschafter in Berlin wurde noch nicht einmal einbestellt. Und noch schlimmer, Berlin nimmt es widerstandslos hin, dass das Mullah-Regime die Frechheit besitzt, seinerseits den deutschen Botschafter im Iran einzubestellen. Die Bundesregierung, Marke Maas, ist unterwürfig gegenüber der Islamischen Republik Iran. Und warum? Etwa wegen des Atomabkommens? Das ist doch eine Politmumie, ein Scheinvertrag, den Donald Trump zu Recht längst gekippt hat. Israel warnt eindringlich vor den antijüdischen Mullahs. Dieses sogenannte Atomabkommen hilft einseitig den Judenhassern in Teheran. Die iranische Opposition wird von der Bundesregierung verraten, wie damals schon von Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Und natürlich hat auch in diesem Jahr Bundespräsident Steinmeier den iranischen Mördermullahs ein Glückwunschtelegramm zum Tag ihrer Machtergreifung geschickt, so wie jedes Jahr. Routine im Bundespräsidialamt. Ein Botschafter musste dann verkünden, dass es eigentlich keinen Glückwunsch hätte geben sollen. Wer glaubt Ihnen so etwas eigentlich noch? Wer? Claudia Roth hüllt sich zu Ehren der Mullahs regelmäßig gerne in ein Kopftuch. Den iranischen Botschafter grüßt sie kumpelhaft mit einem High Five. So geschehen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Unter Khomeini war dieser Botschafter Gouverneur der iranischen Provinzen Kurdistan und West-Aserbaidschan. Er ließ Hunderte kurdischer Oppositioneller hinrichten. Im letzten Jahr traf Roth am Rande der Interparlamentarischen Union in Belgrad den iranischen Parlamentspräsidenten Larijani. Überschwänglich begrüßte sie ihn mit ausgestreckten Armen und freudig strahlend, wie mehrere Tageszeitungen berichten. Larijani verharmloste den Terroranschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Er gab den 12 Ermordeten die Schuld. So pervers ist das. Und dann Herr Nuripur. Ein grüner Scheinkritiker, der letztlich das Geschäft der Mullahs betreibt. Zweierlei Maß, vor allem beim deutschen Außenminister. Hier der eine Maß, Sanktionen gegen Russland im Fall Nawalny, die Gasleitung Nord Stream 2, die bereits Milliarden gekostet hat, wird infrage gestellt. Dort der andere Maß, die Verhaftung hunderter Oppositioneller, glatt ignoriert. Und nun die Hinrichtung von Nawid Afkari. Besondere Rücksicht nimmt die Bundesregierung immer gerne auf islamische Staaten, vor allem radikal islamische. Hier ist es der Iran, dort ist es Katar. Heiko Maas sollte sich ein Beispiel an Donald Trump nehmen. Der hat die iranischen Mullahs in einem Tweet unmissverständlich. In einem Tweet unmissverständlich dazu aufgerufen,
Herr Kollege Braun, aber nichts die Redezeit in aktuellen Stunden ist auf 5 Minuten beschränkt. Ihre Redezeit ist abgelaufen.
Wird von der Ihre Redezeit ist abgelaufen. Verraten.
Tut mir leid, die 5 Minuten in der aktuellen Stunde sind eine Obergrenze und ich kann da nicht darüber hinausgehen. Und jetzt hat das Wort der Kollege Frank Heinrich, CDU/CSU. Ich gebe übrigens den Rednern deswegen ein paar Sekunden vor Ablauf der 5 Minuten schon ein Zeichen, damit niemand überrascht wird. Aber bitte nicht über 5 Minuten hinaus. Keine Sekunde. Herr Kollege Heinrich, CDU/CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Kollege im Menschenrechtsausschuss habe ich mich gefragt, ob wir unterschiedliche Welten haben, denn ich erlebe die Reaktion der Bundesregierung und auch des Außenministers vollkommen anders, als sie es dargestellt haben. Der Hintergrund ist allerdings so, wie man auf einer Beerdigung reden möchte. Dieser Ringer Nawid Afkari, darüber bin ich dankbar, dass wir das auch hier zentral debattieren, hat mit diesen beiden Brüdern Wahid und Habib an Protesten in Shiraz teilgenommen. In mehreren Städten hat es 2018 diese Proteste gegeben. Und auf den Kundgebungen wurden die Regierung und Korruption kritisiert. Oppositionsmeinung. Und dann wurde er dann verhaftet, Anfang des Monats, dieses Monats, also sehr kurzfristig dann zum Tode verurteilt und wegen Krieg gegen Gott, Bildung einer Gruppe gegen das politische System für schuldig gefunden. Und wir haben es gerade gehört, doppelt zum Tode verurteilt, zu 6 Jahren Haft, 74 Peitschenhieben und das Geständnis soll mit mehreren Zeugenaussagen unter Folter erzwungen worden sein. Die zwei Brüder sind ebenfalls verhaftet und wir haben noch größere Zweifel daran. Auch das Auswärtige Amt war also informiert, dass die Zweifel sehr stark sind, dass das tatsächlich veritabel ist. Die Menschenrechtsbeauftragte hat sich gemeldet. Das Auswärtige Amt hat sich gemeldet. Wir haben uns gemeldet. Mein Kollege Brandt hat eine Verurteilung dessen gemacht. Ich habe selber Oppositionellen ein Video geschickt zu diesem. Letztlich ist er trotzdem letzten Samstag in der iranischen Stadt Shiraz hingerichtet worden, 27 Jahre alt. Dieser junge 27-jährige Mann ist beispielhaft und hat beispielhaft erlebt, was der Iran tatsächlich tut, in mehreren der Facetten. Wie inflationär Menschenrechte verletzt werden in diesem Land. Wir haben das erlebt, da taucht immer wieder auch die Menschenrechtspreisträgerin Sacharow-Preises des Europarates auf, Nasrin Sotoudeh mit 33 Jahren zu 148 Peitschenhieben, 6 Monate Gefängnis. Sie soll jetzt in Lebensgefahr schweben. Das sind religiöse Minderheiten unterschiedlicher Art, ethnisch zu Hause und auch nicht, Kurden, Baha'i, Christen, Sufi, Sunniten, die vielfachen Diskriminierungen ausgesetzt werden. Homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten geraten regelmäßig nicht nur vor Ort in Gefahr von Belästigung und Gewalt, sondern sind auch dem Tod ausgesetzt. Unzählige Fälle von Verschwindenlassen sind zwar dokumentiert, werden aber nicht aufgearbeitet. Und das sind alle Menschenrechtsverteidiger von Journalisten, Regierungskritiker, zivilgesellschaftliche Aktivisten darunter gemeint. Und sehr oft politische Gefangene, wie sie unter Folter und Misshandlungen, wie auch in seinem Fall, dann die medizinische Behandlung vorenthalten bekommen. Und zu den angewendeten Foltertechniken, auch das makaber genug, nicht nur Waterboarding, Elektroschocks, Besprühen der Genitalien mit Pfefferspray und Ähnlichem. Wir haben das immer wieder angemahnt. Wir haben es auch im Menschenrechtsausschuss angesprochen. Und dann komme ich zu der Gruppe, die ich gerade im Nebensatz, die Minderheiten angesprochen habe, und möchte einfach kurz schildern. Ich hatte mit mehreren Oppositionellen letzte Woche Kontakt durch ein Zoom-Gespräch aus verschiedenen Ländern. Und dann sprach man auch von den religiösen Minderheiten. Und dann fragte ich nach, sind das unterschiedliche Christengruppen, die da auch sind? Und sagte sie, ja, es gibt Verfolgung für alle, die dort auch zu Hause als Christen sind. Die anderen, die sich konvertiert haben lassen oder die zurückkehren als Konvertiten in das Land, die erleiden keine Verfolgung. Die werden umgebracht. Das war die Zeugenaussage einer Muslimin. Andere Freiheitsrechte sind stark eingeschränkt, wie auch bei Nawid. Und wir haben gesagt, das können wir so nicht lassen. Auch die Bundesregierung hat das immer wieder gesagt. Und natürlich fordern wir, dass alle politischen Gefangenen, und da sind wir nicht anderer Meinung als dem Belarus gegenüber, fordern auf, dass die alle politischen Gefangenen freigelassen werden, dass die Repression verurteilt wird und aufhört und dass im Syrienkrieg die Revolutionsgarden, da wo Jugendliche eingesetzt werden, aufhören. Und dass die iranische Regierung endlich das, was sie auch versprochen hat in ihren UN-Regeln, die Einreise in den Iran erlauben, dass dort geprüft werden kann. Und ich möchte zum Abschluss lesen, was meine Fraktion deutlich ausgedrückt hat hierzu. Das gegen Ringan Afghari eingesetzte Urteil mit allen zweifelhaften Argumenten muss konsequent verfolgt werden. Die Ayatollahs gehen systematisch immer schwerer. Iran ist nach China der Staat mit der
zweitmeisten. Und damit ist Ihre Redezeit auch abgelaufen.
Vollstreckten Vorurteilen.
Nein.
Weltweit.
Es geht nicht mehr. Der nächste Redner. Liebe Kollegen, es ist einfacher, wenn Sie auf das Zeichen so 15 Sekunden vor den 5 Minuten Ihre Rede zu Ende bringen, denn das wirkt irgendwie nicht so richtig parlamentarisch. Die Brutalität, mit der ich da abschneiden muss, möchte ich nicht. Herr Bichanda, die Sarai, FDP, hat das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, als mich am vergangenen Samstag während einer Autofahrt die Nachricht erreichte, dass Nawid Afghari hingerichtet wurde, musste ich von der Autobahn abfahren, anhalten und nachdenken. Ich war in dem Moment unfassbar traurig, einsam, frustriert und wütend. Und ich bin immer noch wütend, weil im Iran immer noch unzählige Menschen grundlos im Gefängnis sitzen. Sie werden für lange Zeiträume festgehalten, zermürbt und gefoltert. Im heutigen Iran erhalten Menschen grundlos die Todesstrafe oder sie werden bei Demonstrationen direkt erschossen. Man könnte sagen, das gehört dort quasi zum Tagesgeschäft der sogenannten Islamischen Republik. In diesen Tagen muss man genau hinhören, was die Menschen im Iran uns sagen wollen. Das Regime der Islamischen Republik Iran wollte mit dem Fall Nawid Afghari ein Exempel statuieren. Die Botschaft des Regimes lautete, niemand soll es wagen, seine Stimme gegen das System zu erheben. Die Mullahs und die Revolutionswächter machen kurzen Prozess. Niemand ist vor ihnen und ihrem Machtapparat sicher. Meine Damen und Herren, ich bin ein deutscher Bundestagsabgeordneter, der im Iran geboren wurde. Sie können sich denken, dass mir Nachrichten wie die vom Tod von Nawid besonders nahe gehen. Hätte die deutsche Politik ihn vor seinem Schicksal retten können? Ich weiß es nicht. Fakt ist, dass der junge Mann und viele Menschen, die für ihre Freiheit demonstriert haben, heute tot sind und nicht mehr unter uns sind. Was ich aber definitiv weiß, ist, dass diese Bundesregierung gemeinsam mit ihren EU-Partnern wesentlich mehr machen könnte. Meine Damen und Herren, die eklatanten Menschenrechtsverletzungen im Iran dürfen nicht mehr ignoriert werden und müssen zu einer Änderung der Iran-Strategie der Europäischen Union führen, meine Damen und Herren. Wirtschaftssanktionen, die eine ganze Bevölkerung treffen, sind nicht zielführend. Ein ganzes Volk zu bestrafen, ist der falsche Weg. Wir dürfen nicht das iranische Volk bestrafen. Wir müssen diejenigen bestrafen, die für diese Verbrechen verantwortlich sind, meine Damen und Herren. Die führenden geistlichen und politischen Eliten des Irans haben seit der Islamischen Revolution einen unglaublichen Reichtum angehäuft. Man könnte auch sagen, gestohlen. Während die Bevölkerung leidet, leben sie ein gutes Leben, haben ihr Geld ins sichere Ausland gebracht, gehen in den Ländern ein und aus, gegen die sie sonst in ihren Predigten hetzen. Es kann nicht sein, dass Iranerinnen und Iraner mit Sanktionen hart bestraft werden, während die Unterdrücker im Ausland hofiert werden, meine Damen und Herren. Und übrigens auch von dieser Bundesregierung hofiert werden. Es kann nicht sein. Es ist die Pflicht von jedem von uns und auch der Bundesregierung, Menschenrechtsverletzungen klar zu benennen und zu verurteilen. Und wer, wenn nicht wir, sollte sich an der Seite der mutigen iranischen Zivilgesellschaft stellen, die für Freiheit und Demokratie kämpft. Und wenn wir, meine Damen und Herren, und wenn wir von interessengeleiteter Außenpolitik sprechen, da muss doch ein einziger Blick in den Nahen Osten reichen, um zu erkennen, dass das islamistische Mullah-Regime seit Jahren die gesamte Region destabilisiert und Krieg und Terror exportiert. Das kann nun wirklich nicht im Interesse Deutschlands und der europäischen Außenpolitik sein, meine Damen und Herren. Was können wir also tun, wenn diplomatischer Druck und Wirtschaftssanktionen nicht greifen? Ein europäisches Magnitsky-Gesetz ist dabei ein wichtiger Schritt, der schnellstens umgesetzt werden muss. Denn Personen, die systematisch entgegen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte handeln, können so gezielt zur Rechenschaft gezogen werden. Ich betone es immer wieder, meine Damen und Herren, die iranische Gesellschaft hat die allerbesten Voraussetzungen, um einen erfolgreichen und demokratischen Staat aufzubauen. Das Land birgt unglaublich gut ausgebildete junge Frauen und Männer hervor, die sich nichts lieber wünschen, als in Frieden und Freiheit zu leben. Es wäre wünschenswert, wenn sie wenigstens wüssten, dass sie im Kampf um die Durchsetzung ihrer Menschenrechte nicht alleine sind, meine Damen und Herren. Es ist nicht die Aufgabe der deutschen oder europäischen Politik, sich in die innenpolitische Situation im Iran einzumischen. Es ist aber unsere Pflicht, deutlich zu machen, dass Menschenrechte universell und unteilbar sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dr. Daniela De Ridder, SPD, ist die nächste Rednerin.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Navid Afkari war ein mutiger junger Mann. Er war ein aufstrebender Ringer, der im Sommer 2018 mit seinen Brüdern und Hunderten anderer Menschen in Shiraz auf die Straße ging. Und sein Ziel war es, dort die katastrophalen Verhältnisse in seinem Land Iran anzuprangern. Sein Mut hat Navid Afkari trotz heftiger internationaler Proteste nun mit dem Leben bezahlt. Afkari soll nach Angaben der iranischen Justiz bei der Demonstration einen Sicherheitsbeamten getötet haben. Aber wir alle haben doch ganz erhebliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit seines Verfahrens, das schließlich dazu führte, dass er trotz erheblicher Proteste erhängt wurde. Der Sportler, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen führen an, dass sein Geständnis auf Folter beruht und so erzwungen wurde. Und alle Gnadengesuche haben nicht gefruchtet. Das ist frustrierend für die Außenpolitik. Das ist enttäuschend. Ich bin meiner Kollegin Bärbel Kofler als Menschenrechtsbeauftragte sehr dankbar, dass sie dies verurteilt hat, genauso wie die Bundesregierung und insbesondere der Außenminister. Und auch wir hier sollten dieses Verbrechen aufs Schärfste verurteilen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es sollte, lieber Bijan, ein Exempel statuiert werden. Davon bin auch ich überzeugt. Es sollte ein Signal ausgehen, so wollten es die Mullahs, dass jeder, der den Protest auf die Straße treibt, um sein Leben fürchten muss. Allerdings stimmt es auch, dass der Protest der iranischen Bevölkerung weiter andauert und der Protest gegen das Regime auch wächst. Ob man aber den Fall dieses jungen Mannes, wie es die AfD tut, für ihre populistischen Zwecke missbrauchen sollte, stelle ich doch arg in Frage. Es gibt Sanktionen gegen den Iran. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, der Iran ist gerade durch die Sanktionspolitik eines der Länder, das am meisten isoliert ist, wirtschaftlich und auch kulturell. Es gibt Einschränkungen des Handels, Rohöl, Erdgas, Gold. Und man verhindert auch, dass der Iran Uran anreichern kann. Dazu dient im Übrigen der Vertrag, der Atomvertrag JCPOE. Es gibt auch Einschränkungen im Finanzsektor, im Verkehrssektor, bei Reisebeschränkungen. Und 2011 ist das Stichjahr, in dem die EU auch restriktivere Maßnahmen im Zusammenhang mit den Verstößen gegen Menschenrechte im Iran eingeführt hat. Dazu gehören insbesondere das, was wir meine Herren von der AfD, jetzt auch für Russland diskutieren, nämlich das Einfrieren der Vermögen oder das Nichterteilen von Visa. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auf Informationsmangel beruht, wenn Sie das Gegenteil behaupten, Herr Braun. Wahr ist doch vielmehr, dass es wichtig ist, dass wir gerade dafür Sorge tragen, dass eben alle Gesprächskanäle, gerade weil es um die Menschen geht im Iran und nicht nur um ein fragwürdiges Regime, dass wir deshalb alle Gesprächskanäle offen halten. Dafür sollten wir uns hier gemeinsam einsetzen. Ich will Ihnen deutlich sagen, ich empfinde Ekel, wenn ich sehe, wie Sie auf dem Rücken eines gehängten Mannes Ihre populistischen Thesen hier von diesem Hohen Haus in die Welt entsenden. Ich möchte mich im Namen meiner Fraktion bei Navid Afkari, seinen Brüdern, allen Menschen, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen, gefoltert werden, dafür entschuldigen. Dafür entschuldigen, ihr rechthaberischer Duktus hilft keinem einzigen Menschen, der von Unterdrückung und Verfolgung bedroht wird. Das ist das Thema, und das müssen Sie sich anhören. Es tut mir leid, dass Sie hier sitzen dürfen und das Schicksal dieser jungen Menschen so missbrauchen dürfen und auch unsere Zeit dafür in Anspruch nehmen, statt wirklich zu gucken, wo Sanktionen wirken können.
Frau Kollegin, auch Ihre Redezeit ist abgelaufen. Nee, Emma Mobasat, die Linke ist der nächste Redner. Entschuldigung.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie suchen einen Hals für den Galgen und Sie haben mich ausgesucht. Dies waren mit die letzten Worte des iranischen Ringers Navid Afkari. Am Samstag letzter Woche richtete das iranische Regime ihm hin. Er war zum Tode verurteilt worden, weil er angeblich im Rahmen der Anti-Regime-Proteste 2018 einen Sicherheitsmann umgebracht haben soll. Es gibt keine Beweise für die Tat. Es gibt nur das Geständnis, welches unter massiver Folter herbeigeführt wurde, um das Afkari widerrief. Die Todesstrafe gegen Afkari war Mord. Und als Linke finden wir es gut, dass die Bundesregierung dazu klare Worte gefunden hat. Das iranische Regime zeigt mit der Hinrichtung einmal mehr, dass politische Gegner im Iran gnadenlos verfolgt werden und dass niemand, nicht einmal ein im Iran bekannter und populärer Sportler, vor den Fängen des Regimes sicher ist. Das iranische Regime hat an die eigene Bevölkerung ein brutales Zeichen gesendet. Wir töten euch, wenn ihr gegen uns protestiert. Der Name Afkari reiht sich ein in zahllose Opfer des Regimes. Laut Amnesty International sind 2019 251 Menschen im Iran hingerichtet worden. Der Iran ist eines der Länder mit den höchsten Hinrichtungszahlen in der Welt. Die Empörung der Bundesregierung und vieler Politiker der Koalition über die Ermordung Afkaris wäre etwas glaubwürdiger, wenn Deutschland nicht in dieses Land abschieben würde. Doch letztes Jahr wurden 39 Menschen durch Deutschland in den Iran abgeschoben, in eine Diktatur ohne Rechtsstaat und ohne Menschenrechte. Wir brauchen einen Abschiebestopp in den Iran. Und nach der Rede von Herrn Braun müsste ich ja fast davon ausgehen, dass auch die AfD für einen Abschiebestopp in den Iran ist, wenn sie es ernst meint, was sie da hier gesagt hat. Doch gehen deutsche Behörden bisher völlig gegenteilig vor und teilweise sehr rabiat bei Abschiebungen in den Iran vor. Ich bekam vor kurzem einen Fall auf dem Tisch, es spielt in NRW, bei dem ein zum Christentum konvertierter Iraner, der auch aktiv in seiner Gemeinde ist, von heute auf morgen abgeschoben werden sollte. Dass auf Konvertierung zum Christentum im Iran die Todesstrafe steht, war dem BAMF und auch der Ausländerbehörde in Kleve egal. Fangen wir doch erst mal damit an, diejenigen zu schützen, die in den Fängen des iranischen Regimes entflohen sind, statt nur verbal Empörung gegen das Regime in Teheran zu äußern. Und auch die Doppelstandards sind kaum erträglich. Einerseits die Doppelstandards der AfD, die sich mit dem syrischen Assad-Regime trifft, es hofiert und umarmt und sich hier heute hinstellt und als Menschenrechtsverteidiger darstellt. Diese Doppelstandards brauchen wir hier nicht. Aber auch die Doppelstandards der Bundesregierung sind schwer zu ertragen. Saudi-Arabien zum Beispiel richtete letztes Jahr 184 Menschen hin. Dazu hört man selten ein kritisches Wort der Bundesregierung. Die Geschäfte mit Saudi-Arabien und die strategische Allianz sind der Bundesregierung wichtiger als die katastrophale Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Oder nehmen wir Ägypten, eine Militärdiktatur, keine freien Wahlen, Menschenrechte werden verletzt. Bundesregierung genehmigt letztes Jahr Rüstungsexporte in Höhe von 802 Millionen Euro an Kairo. Stoppen Sie diese Rüstungsexporte, wenn Sie es mit Menschenrechten ernst meinen. Meine Damen und Herren, es muss ein klares Ziel einer wertebasierten Außenpolitik sein, keine Waffen an Diktaturen zu liefern, keine privilegierten Handelsbeziehungen zu führen und diktatorische Regime nicht zu hofieren. Was beim Iran klappt, ist bei Saudi-Arabien, Ägypten und einigen anderen Ländern bisher seitens der Bundesregierung nicht gewollt. Und es muss Schluss mit diesen Doppelstandards sein. Und was aber immer erfüllt sein muss, auch im Sinne der Menschenrechte, ist der Dialog, auch mit Diktaturen. Sie müssen merken, dass die Welt hinsieht, dass sie nicht hinnimmt, wenn Menschen drangsaliert, gefoltert und ermordet werden. Dieser kritische Dialog ist mit dem Iran faktisch nicht mehr existent. Der Ausstieg aus der USA aus dem so wichtigen Atomabkommen und die fehlende Antwort auf Trumps, die fehlende Antwort Europas auf Trumps fatale Iran-Politik haben Gesprächskanäle zu den Machthabern in Teheran gekappt. Das Sanktionsregime verbessert die Menschenrechtslage nicht, ganz im Gegenteil, sorgen doch die Sanktionen dafür, dass neben der politischen Unfreiheit eine sehr prekäre wirtschaftliche Lage der Bevölkerung tritt. Wer schauen muss, wie er seinen Magen voll bekommt, hat keine Zeit für politischen Widerstand gegen eine Diktatur. Und die EU hat nur sehr halbherzig mit Intex versucht, das Atomabkommen zu retten. Verbal hat die EU sich für das Atomabkommen ausgesprochen, aber eben praktisch kaum was dafür getan. Was muss die Bundesregierung tun? Sie muss das Atomabkommen mit dem Iran retten, die Menschenrechte weltweit gleichwertig verteidigen und keine Waffen an Diktaturen liefern. Das sind einige Hausaufgaben, die zu erledigen sind. Packen Sie es endlich an. Dankeschön.
Um den Nurepur, Bündnis 90 Die Grünen, ist der nächste Redner.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Folter, Geständnis, Strafe. Das ist die Kette des Unrechts, der Nawid Afkari zum Opfer gefallen ist. Diese Kette ist alt, Jahrzehnte alt, und die kennen so viele Menschen im Iran zu Genüge. Frauen, Frauenrechtlerinnen, Dissidenten, Dissidentinnen, Menschenrechtler, Umweltschützer, Homosexuelle, Bahai, Kurdinnen, Kurden, Kopftuchverweigerinnen, viele, viele andere. Wir haben einen umfassenden Antrag zur Lage im Iran eingereicht, den wir in der nächsten Plenarwoche hier werden miteinander diskutieren können. Und dort werden wir uns auch ausführlich mit der Politik der Bundesregierung beschäftigen. Die AfD schreibt keine Anträge, die macht Show. Sie haben in drei Jahren parlamentarische Arbeit einen einzigen Antrag im Menschenrechtsbereich eingebracht. Das nennen Sie parlamentarische Arbeit. Nicht schlecht. Sie werfen uns allen anderen doppelte Maßstäbe vor. Bei der Frage Menschenrechte haben Sie gar keine Maßstäbe. Sie wollen nur Videos für Ihre Twitter-Blasen produzieren. Der Kollege Hert von Ihnen hat diese Woche oder letzte Woche im Menschenrechtsausschuss wörtlich gesagt, die Bundesregierung müsse den Demonstrierenden in Belarus auf den Zahn fühlen, um zu entdecken, wer hinter ihnen steckt. Also ging es nicht um Menschenrechte. Ihre Kollegen fahren auf die Krim, treffen sich mit dem Besatzer, aber sagen nicht ein einziges Wort über die Lage der Krim-Tataren dort. Der Kollege Frohnmeier hat sich hier hingestellt und wortwörtlich gesagt, von China lernen heißt siegen lernen. Meint er jetzt damit die über 1 Million Uiguren, die in Umerziehungslagern gesteckt worden sind? Oder was meint er damit? Da Menschenrechte, Fehlanzeige. Der Kollege Hartwig hat sich heute hier hingestellt und Saddam Husseins Giftgasanschläge auf die Kurdinnen und Kurden Stabilität genannt. Das ist Ihre Art von Menschenrechten. Und jetzt Jetzt kommen wir zum Iran. Sie fahren zu Assad, zum Schlechter von Damaskus, und machen Propagandavideos, dass da alles in Ordnung wäre. Wer sind denn die engsten Verbündeten von Assad? Kreml, haben wir heute bei Nord Stream gehört, wie sie da zusammenhängen. Die Hisbollah, Frau von Storch, kommt immer hierhin und sagt, die Hisbollah ist schlimm, aber der beste Verbündete der von Hisbollah, Assad, da rennen sie hin und freuen sich, dass er da ist und erzählen sich auch vom Pult aus. Und der Iran. Sie wollen jetzt sagen, dass Sie gegen das iranische Regime sind, aber für die besten Freunde, die Sie haben in Damaskus, tut mir leid. Das ist nicht nur nicht redlich, das ist schlicht Heuchelei. Das ist schlicht Heuchelei. Der Kollege Bistron im Übrigen, der macht nicht nur Schießübungen mit Nazis in Südafrika, der lässt sich auch mit Islamisten abbilden. Wissen Sie das eigentlich? So, und jetzt kommt Ihr Vorwurf. Sie kritisieren uns, weil wir mit Ihnen reden. Ich habe einen Onkel gehabt, der ist von diesen Leuten hingerichtet worden. Ich sitze mit den Hinrichtern, mit den Killern physisch zusammen, um zu versuchen, was zu erreichen in der Menschenrechtsfrage dort. Claudia Roth geht dahin, wo es wehtut, um über die Rechte der Homosexuellen zu sprechen. Von einer Partei, die nicht einmal in Deutschland für die Gleichstellung von Homosexuellen ist, lassen wir uns nun wirklich nichts sagen, aber auch gar nichts. Und deshalb, weil wir das Thema ernsthaft nächste Woche behandeln wollen und weil ich echt das nicht mehr ertrage und auch nicht mehr behandeln will, will ich einfach ein paar Namen nennen, die es verdient haben, unsere Aufmerksamkeit zu erfahren. Nasrin Sotoudeh ist Menschenrechtsanwältin. Ihr Kernanliegen war stets zu verhindern, dass Kinder hingerichtet werden. Sie ist jetzt deswegen im Gefängnis für 33 Jahre, hat 148 Peitschenhiebe noch bekommen. Sie ist heute am 39. Tag ihres Hungerstreiks. Das ist nun wahrlich nicht ihr erster Hungerstreik. Sie ist in Lebensgefahr, weil sie protestiert dagegen, dass das iranische Regime das Unrecht gegen Covid in den Gefängnissen nicht tut. Sie braucht unsere Aufmerksamkeit. Ich bin so froh, dass sie letzte Woche den Menschenrechtspreis des Deutschen Richterbundes leider in Abwesenheit bekommen hat. Sami Rajabi ist ein Tierschützer, der kämpft dafür, dass das Nationaltier des Irans, das nationale Symboltier des Irans, der Gepard, gerettet wird, weil er vom Ausrotten bedroht ist. Dafür steckt er im Gefängnis. Nazanin Zaghari Ratcliffe hat eine Strafe begangen quasi. Ihr Verbrechen ist, dass sie eine zweite Staatsbürgerschaft hat, nämlich dass sie Britin ist. Im Übrigen gibt es auch Deutsch-Iraner, die im Iran im Gefängnis stecken. Narges Mohammadi hat ihr Leben lang eine einzige große Aktivität gehabt. Sie hat gegen die Todesstrafe gekämpft. Deshalb ist sie jetzt im Gefängnis und bekommt nicht die Verpflegung, die sie braucht. Die Todesstrafe, der Nawid Afkari zum Opfer gefallen sind. Im letzten November 1.500 Leute, die auf der Straße umgebracht worden sind, und zahlreiche andere. Ich schließe mit dem Satz, und mit dem Appell, dass politische Gefangene freigelassen werden müssen. In Farsi ein alter Spruch: Zendaniyan Siyasi Azad Bayad Gardan.
Dr. Volker Ulrich, CDU/CSU, ist der nächste Redner.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, am 12. September diesen Jahres hat der iranische Staat Nawid Afkari ermordet. Seine letzten Stunden musste der weltberühmte Ringer im Adel Abdeed-Gefängnis in Shiraz verbringen. Ein Gefängnis, das bekannt ist für seinen großräumigen Folterkeller, in dem auch das Geständnis erzwungen wurde, unter dessen Vorwand Nawid Afkari hingerichtet worden ist. Unter Folter erzwungene Geständnisse und Hinrichtungen von Oppositionellen, die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung kann und muss unter dem Begriff des Staatsterrors zusammengefasst werden. Und das ist die Situation, in der sich der Iran befindet. Die Menschenrechtssituation ist grausam. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist nicht gegeben, aber die Situation geht weit darüber hinaus. Minderjährige werden hingerichtet. Demonstranten, die für eine bessere Versorgungslage, für Meinungsäußerung, für Kopftuchfreiheit auf die Straße gehen, werden durch Revolutionsgarden aus dem Hinterhalt erschossen. Das ist die Wahrheit des Jahres 2020 im Iran. Und deswegen ist unsere wichtige Botschaft, dass wir all in diesem Parlament, hinter den Menschen stehen, die von diesem Regime verfolgt werden. Mutige Iranerinnen und Iraner, die dagegen aufbegehren, ihnen gehört unsere Solidarität. Ich möchte aber auch erwähnen, dass mich einiges in dieser Debatte auch in der Schärfe gestört hat. Wenn hier auch in Zwischenrufen der Kollege Omid Nuripur, der eine sehr bewegende Rede gehalten hat, der an Regimegegner erinnert hat, die leiden in Gefängnissen, die ermordet worden sind, von dieser Seite als Freund des Mullah-Regimes betitelt wird, überschreitet das die Grenze des Anstands, und das sage ich hier auch parteiübergreifend. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, der Iran destabilisiert die gesamte Region. Er unterstützt die Hamas und die Hisbollah. Er führt Krieg im Jemen. Er probt in der Straße von Hormuz den Seekrieg. Und er unterstützt das Assad-Regime. Erst im Juli diesen Jahres hat Assad mit Teheran ein sogenanntes Militärabkommen zum Thema Luftabwehr geschlossen. Das gleiche Regime, in welches nur eine Bundestagsfraktion in den letzten Jahren gereist ist, nämlich die AfD. Und wer immer sich auch über die Menschenrechtsverletzungen im Iran hier darstellt, der ist unglaubwürdig, wenn er demjenigen seine Auffassung macht, der ein gleicher Schlechter ist wie das Regime in Teheran, nämlich Assad und seine Schergen, meine Damen und Herren. Ja, wir brauchen eine gemeinsame, noch stärkere europäische Handschrift, auch gegen das Regime in Teheran. Wir brauchen die Unterstützung der Exil-Iraner. Wir brauchen eine deutliche Ansprache auch der Menschenrechtssituation im Iran. Und wir müssen alles dafür tun, dass eine Friedensordnung im Nahen Osten weiter entsteht, auch und gerade, ich betone das, für das Existenzrecht Israel, das gerade auch vom Iran in Abrede gestellt wird. Das steht für uns nicht zur Debatte, dass auch nur ein Land in dieser Welt das Existenzrecht Israels in Abrede stellen möchte. Ich will schließen mit einem Satz, den ich im heutigen Spiegel gefunden habe. Eine bewegende Geschichte über Nawid Afkari. Dort sagt eine Mutter, die auch ihre Tochter verloren hat, zur Mutter von Nawid Afkari, zitiere: Du musst jetzt der Held sein, so wie Nawid es gewesen ist. Und schreie deine Trauer nicht so laut hinaus, das ist es, was sie wollen, uns schwach sehen und zerstört. Aber entscheidend ist für uns nicht, dass die Menschen, die unter diesem Regime leiden, schwach sind und zerstört sind, sondern dass die Geschichte ihnen Recht geben wird, dass sie mit erhobenen Hauptes für Menschenrechte und Demokratie auch im Iran gekämpft haben. Deswegen gilt ihnen unsere Solidarität.
Nächste Rede ist die Kollegin Petra von Storch, AfD.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ayatollah Khomeini erklärte im Jahr 79 zur Islamischen Revolution: Alle, die sich gegen die Islamische Revolution stellen, müssen schnell hingerichtet werden. Und genau das geschieht. Nawid Afkari ist nur das jüngste Opfer der Islamischen Revolution. Er wurde gefoltert und ermordet, wie so viele vor ihm. Die iranische Geheimpolizei hängt Oppositionelle mit den Beinen zur Decke auf. Sie peitscht sie aus, sie foltert mit Elektroschocks. Sie vergewaltigt sie und hängt sie an den Galgen. Allein in diesem Jahr, in den ersten sechs Monaten, 123 wurden hingerichtet. Und unser Staatsoberhaupt, man kann es nicht oft genug wiederholen, Frank-Walter Steinmeier, schickt seine herzlichen Glückwünsche zur Feier des Jahrestages der Revolution. Zum Beginn von Folter und Mord. Das ist eine Schande für dieses Land. Applaus. Und wo sind die Proteste von Black Lives Matter, wo die entrüsteten Leitartikel der deutschen Presse, wo die Empörung, die wahre Empörung der Linken, mal abgesehen von den populistischen Phrasen von Herrn Movasat? Wenn ihr Linken euren Hass nicht gegen Deutschland und die USA ausleben könnt, dann sind euch Menschenrechte vollkommen egal. Nein, ihr seid nicht einfach nur Heuchler, ihr seid die schlimmsten Heuchler, die dieses Land je hatte. Das iranische Regime ermordet seine politischen Gegner aber auch im Ausland. Das Kopfgeld für Salman Rushdie ist 2016 auf 4 Millionen US-Dollar erhöht worden. 37 Menschen verbrannten bei einem Anschlag auf seinen türkischen Übersetzer. Und es hört nicht auf. Im April 17 streckte der Iran Said Karimian mit 27 Schüssen in Istanbul nieder, einen regimekritischen TV-Produzenten. Im Juli 18 wurde in Wien ein iranischer Diplomat festgenommen und so ein Sprengstoffanschlag in Frankreich verhindert. Und im November 19 ermordete der Iran den Dissidenten Masoud Mollahi in Istanbul. Der Verdacht im Fall Nawalny hält die Republik seit Wochen im Atem. Aber eine Hinrichtung mit 27 Schüssen, dröhnendes Schweigen. Warum? Weil Deutschland erpressbar geworden ist. Am 6. Januar 20 sagte der frühere BND-Chef August Hanning dem Tagesspiegel, ich darf zitieren, der Iran besitzt das Potenzial, über von ihm gesteuerte Organisationen in Deutschland Terroranschläge zu verüben. In den letzten Jahren haben die Al-Quds-Brigaden dafür potenzielle Ziele ausgespäht. Im Falle der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten kann der Iran Deutschland mit Terror überziehen. Hanning hat das gesagt in diesem Jahr. Deshalb haben Sie die Hisbollah so lange gewähren lassen. Und deshalb schweigen Sie so sehr zu den Verbrechen des iranischen Regimes. Sie wollen nicht, dass die Bürger erfahren, wie weit Deutschland bereits von Islamisten unterwandert ist. Vier ganz konkrete Beispiele. In der Imam Ali Moschee in Hamburg laufen unter den Augen der Behörden alle Fäden zusammen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz nennt sie ein bedeutendes Propagandazentrum für ganz Europa. Ihr Leiter gilt als direkter Vertreter des obersten Führers der Islamischen Revolution. Zweitens, die Islamische Gemeinschaft der Schiiten ist davon ein direkter Ableger. Die sitzen jetzt im Beirat der Humboldt-Universität von Berlin und helfen, Islamlehrer für deutsche Schüler auszubilden, ganz offiziell. Drittens, jedes Jahr erlauben wir wieder die Al-Quds-Märsche und die Hisbollah-Anhänger dürfen auf deutschen Straßen skandieren, Juden ins Gas. Und viertens, Abdul Hamad S., Bundeswehrübersetzer in Kabul geboren, hat militärische Geheimnisse direkt an das Mullah-Regime verraten. Der iranische Geheimdienst hat es bis in die Bundeswehr geschafft. Die Hisbollah konnte Deutschland ungestört als Rückzugsraum für ihren Terror nutzen, bis die AfD das Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat. Nach 10 Wochen Blockade im Ausschuss konnte der Innenminister nicht mehr anders, als dann zumindest ein Betätigungsverbot zu erlassen. Immerhin. Aber das kam natürlich zu spät und ist zu wenig. Schlagen wir der Hydra den Kopf ganz ab. Verbieten wir die Islamistenvereine, schließen wir die Islamistenmoscheen. Schluss mit der Anbiederung an das Blutregime in Teheran. Vielen Dank.
Frank Schwabe, SPD, ist der nächste Redner.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, Nawid Afkari ist tot, hingerichtet und ermordet von einem brutalen Regime, ermordet in einer brüchigen Gesellschaft, in dem die Regierung des Regimes scheinbar für notwendig hält, Exempel zu statuieren, um diese brüchige Gesellschaft ihre Macht zu sichern. Das ist schrecklich und es ist empörend. Die Schauspielerin Nazanin Bonyadi hat geschrieben, yesterday we cried, today we organize. Also gestern haben wir geweint, heute organisieren wir. Was heißt für uns organisieren? Für uns heißt organisieren, Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist das, was wir tun können, hinzuschauen, was los ist, zu hören, was die Mutter gesagt hat in einem herzzerreißenden Statement und vor allen Dingen alles zu tun dafür, dass die beiden Brüder Wahid und Habib, die zu 54 und 27 Jahren Haft verurteilt sind und 74 Peitschenhieben entsprechend geschützt und gerettet werden. Wir haben weitere Fälle, die hier berichtet worden sind, von denen berichtet worden ist, aber ich will auch die hier erwähnen. Nasrin Sotoudeh, iranische Menschenrechtsanwältin Sacharow-Preisträgerin des Europäischen Parlaments 2012, die in der Tat neben vielen anderen Minderjährige verteidigt hat, die in Todeszellen gesessen haben. Sie wurde verurteilt am 12.03.2019 wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit und Beleidigung des politischen und religiösen Oberhaupts sowie Korruption und Prostitution zu insgesamt 12 Jahren Gefängnis. Und vieles kommt noch dazu, und es summiert sich zu mehreren, noch mehr Jahren Gefängnis. Und sie ist wirklich in einem schlechten Gesundheitszustand. Wir machen uns große Sorgen um diese mutige Frau. Das sind nur einige Beispiele. Man könnte Dutzende, Hunderte, vielleicht noch mehr weitere anführen. Es sind Beispiele dafür, dass der Iran ein Musterbeispiel ist für politische Justiz, ein Musterbeispiel für exzessive Gewalt, zum Beispiel gegenüber Demonstrantinnen und Demonstranten. Bei den Protesten im November 2019 gab es nach Amnesty International Angaben und Zählungen mindestens 304 Tote und wahrscheinlich um die 7000 Verhaftungen. Und es ist eben ein Musterbeispiel auch für Folter, dass man auch bei Nawid Afkari, bevor er ermordet wurde, noch nachlesen kann. Sie haben mir eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, bis ich fast erstickt wäre. Sie schlugen mit Stöcken auf Hände, Bauch und Füße ein, fesselten mich und gossen mir Alkohol in die Nase. Und der Iran ist ein leider Musterbeispiel und das schlimmste Beispiel für die Todesstrafe, für Hinrichtungen, nämlich im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die höchste Zahl an Hinrichtungen, immer so um die 300, über 300 in jedem Jahr. Wie man auf die Idee kommen kann, der Bundesregierung vorzuwerfen, zu diesen Dingen zu schweigen, erschließt sich mir nicht. Dr. Bärbel Kofler, die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, hat in Statements am 10. September und 14. September, das ist ja erst vor ein paar Tagen gewesen, sich zu Wort gemeldet und hat zum Beispiel gesagt, ich bin entsetzt über den Fall von Nawid Afkari und seinen zwei Brüdern. Mal wieder sind drei junge Menschen im Iran zu drakonischen Strafen verurteilt worden, weil sie gegen die Regierung protestierten. Und insofern ist das, glaube ich, eine klare Haltung. Und der Außenminister hat sich auch mehrfach dazu geäußert. Ich habe die Zitate jetzt nicht präsent. Und ich meine, ich muss zu Ihnen gar nichts mehr sagen. Es ist halt ein schlichtes Weltbild, was Sie haben. Immer irgendwie, wenn es um den Islam geht, dann sind das die Bösen, und bei allen anderen gucken Sie entsprechend weg. Deswegen ist es in der Tat unglaubwürdig, wenn Sie hier diese Themen entsprechend aufrufen. Wir brauchen den Dialog mit dem Iran, wie mit allen anderen Ländern auf der Welt im Übrigen auch, aber wir brauchen eben eine klare Haltung in Menschenrechtsfragen. Nawid Afkari ist tot. Viele leben und leiden, und deswegen müssen wir uns beständig um diese Menschen kümmern und sie beständig auf die Tagesordnung auch von Debatten hier setzen. Und ich sage es nochmal mit Nazanin Bonjadi: Gestern haben wir geweint, heute organisieren wir. Vielen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Martin Patzelt, CDU/CSU.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die vielen ihrer Freiheit beraubten, die Gefolterten und die Getöteten und deren Familien, die vertragen nicht unser Parteiklatschen hier. Die vertragen es nicht, dass sie uns untereinander vorwerfen, dass wir an der einen Stelle mehr und an der anderen Stelle weniger machen. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, und die Diskussion hat mich noch mal bestärkt darin, das ist eine Einmütigkeit einer einzigen Fraktion, parteiübergreifenden Fraktion in unserem Hause für Menschenrechte. Wenn wir uns vergegenwärtigen, was diese Menschen auszuhalten haben, was sie leiden, was die Menschenrechtsverteidiger uns immer wieder um Hilfe bitten, dann dürfte der Dissens, der sich hier zeigt, gar nicht so in einer solchen Weise ausgespielt werden. Darüber müssen wir alle mal nachdenken. Der Tod von Nawid Afkari hat wieder große Betroffenheit erzeugt. Er hat ein Innehalten erzeugt. Briefe, Proteste, UNO-Verträge haben sich gemeldet. Ja, auch Frau Kofler hat geschrieben. Und dann, als Mitglied des Menschenrechtsausschusses, muss ich mal wieder sagen, und dann ist wieder Stille. Bis zum nächsten großen Ereignis. Und deshalb würde ich mir viel mehr wünschen, dass wir als Politiker, auch unsere Regierung, ostentativ sich mit Menschenrechtsverteidigern und mit gequälten Menschen an einen Tisch setzt. Und statt mit den Vertretern und Politikern von solchen Regimen sich zu posten, die ihre Bilder wieder für ihre Renommee verwenden, dass wir mit Menschenrechtsverteidigern uns zeigen und mit denen essen, Der iranische Botschafter hat uns Anfang des Jahres zu einem Essen eingeladen. Ich habe ihm zurückgeschrieben, ich werde immer mit Ihnen reden, aber mit Ihnen essen werde ich nicht. Ich möchte nicht das Brot brechen mit jemandem, der dieses Regime verteidigt und vertritt. Und ich möchte mit allen reden, ja schon um eine Änderung hervorzurufen. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, an meiner Haltung, und selbst wenn es ein Stück meines Wohlstands kosten würde, und deswegen würde ich uns alle ermutigen wollen, selbst wenn unsere wirtschaftlichen Interessen an dieser oder jener Stelle mal in Gefahr geraten, wir sind es uns selber schuldig, als Deutsche mit unserer Hypothek noch umso mehr, dass wir jeden Namen und jedes Unrecht dieser Welt laut sagen, dass wir uns dahinter stellen, dass wir Menschen retten können. Das ist ja manchmal auch gelungen. Aber dass wir da einmütig handeln und nicht ein Schauspiel der Zerrissenheit bieten für diejenigen, die uns beobachten, wer sich mehr einsetzt und für wen man sich mehr einsetzt und für wen weniger. Es geht um Menschen. Wir alle sind Menschen. Wir sind ein tolles Volk und ein tolles Parlament. Und wir werden es doch wohl schaffen, mit einer Stimme, auch mit unseren Politikern zusammen, die auch Angst haben, dass sie diplomatische Kanäle verbauen oder so, dass wir sagen, Menschenrechte kommen zuerst. Denn immer, wenn wir für Menschenrechte kämpfen, kämpfen wir für uns und unsere Zukunft. Dankeschön.
Jetzt erhält das Wort die Kollegin Dagmar Freitag, SPD.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ja, fassungslos blicken wir auf die Vollstreckung des Todesurteils gegen den iranischen Olympiateilnehmer Afkari. Vollstreckt ohne rechtsstaatliches Verfahren, mit einem Geständnis unter Folter abgepresst. Die Familie konnte nicht mal Abschied nehmen. Iran ist aber auch ein Land, das wissen die wenigsten, mit einer jahrhundertealten und immer noch sehr vitalen Sportkultur, wo allerdings die Frauen bislang ausgeschlossen sind. Ringen ist eine besonders populäre Sportart im Land. Und so ist es überhaupt kein Wunder, dass der beste Ringer des Landes zum Problem wurde. Ja, zur Bedrohung für dieses Regime. Und alleine aufgrund seiner klaren Haltung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sport ist politisch, auch wenn er das nicht immer eingestehen will. Doch wo ist jetzt der organisierte Sport mit seinen ansonsten so omnipräsenten Vertretern? Ja, Präsident Bach hatte ein Gnadengesuch eingereicht. Und ja, man sei geschockt, hieß es nach der Exekution in IOC und DOSB. Und ich glaube das im Übrigen auch. Dennoch, ich muss den Finger in diese Wunde legen. Die furchtbare Tragödie des Ringers Navid Afkari ist zugleich auch eine Tragödie des internationalen Sports, der nämlich mittlerweile wieder zur Tagesordnung übergegangen ist. Wie immer möchte man fast resigniert anfügen. Ganz anders allerdings die Athleten. Weltweit positionieren sie sich, stellen angesichts dieses furchtbaren Schicksals von Navid Afkari klare Forderungen. Beispielsweise Maximilian Klein von Athleten Deutschland. Ich zitiere: Das Internationale Olympische Komitee und die Weltverbände müssen das iranische Regime mit sofortiger Wirkung vom internationalen Sportsystem ausschließen. Die Tatenlosigkeit des IOC ist inakzeptabel. Iranische Athletinnen und Athleten sollten weiterhin unter neutraler Flagge starten und müssen geschützt werden. Die Sanktionen müssen sich eindeutig gegen das Regime und die politische Führung richten. Auch das iranische Olympische Komitee muss suspendiert werden. Zitat Ende. Das, meine Damen und Herren, sind klare Positionen in Richtung IOC, denen sich auch übrigens international agierende Vereinigungen angeschlossen haben. Es sind die mündigen und selbstbewussten Athleten, die nicht nur in unserem Land, sondern weltweit Zeichen für Menschenrechte setzen. Das ist das, was Sie abfällig mit Black Lives Matter beispielsweise abtun. Denn eins ist auch klar, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Sehr geehrte Damen und Herren, es geht nicht darum, dass der Sport Regierungen zu Fall bringen soll. Das kann keine Sportorganisation. Was aber wirklich frustriert, ist die immer wiederkehrende Strategie des IOC, um vieler Sportverbände in Tatenlosigkeit zu versinken, mit dem Argument, man müsse die Souveränität des betreffenden Landes respektieren. Aber ich bin der festen Überzeugung, der Sport kann, nein, er muss Zeichen setzen. Denn die Möglichkeiten hat er schließlich. Dass das IOC ja ganz empfindlich reagieren kann, wenn beispielsweise Einmischungen in die Autonomie eines nationalen Olympischen Komitees vermutet werden, haben wir am Beispiel Kuwait gesehen. Dessen Olympisches Komitee wurde im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele in Rio 2016 suspendiert. Wenn es also um vermeintliche oder auch tatsächliche Einmischung staatlicher Stellen in die gerne betonte Autonomie des Sports geht, bedient sich das IOC ohne jegliches Zögern seines durchaus vorhandenen politischen Instrumentenkastens. Zum Beispiel das iranische Team demnächst nur unter neutraler Flagge. So etwas tut gerade autoritären Regimen weh, haben wir schließlich in der Causa Russland gesehen. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, nur bedauernde Worte und dann, um im Bild zu bleiben, der Ausfallschritt zur Tagesordnung. Das ist endgültig nach der Hinrichtung von Navid Afkari zu wenig. Ich danke Ihnen.
Letzter Redner ist der Kollege Peter Bayer, CDU/CSU.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Iran. In den letzten Jahren haben wir uns immer wieder mit diesem Land beschäftigt, eigentlich ausschließlich negativ konnotiert, wenn ich an das iranische Nuklearprogramm denke, das Raketenprogramm, das aggressive Verhalten in der Region, die Existenzbedrohung Israels. Und neulich noch mussten wir Zeuge sein, als Raketen auf Israel abgefeuert wurden, während genau gleichzeitig im Oval Office im Weißen Haus in Washington ein Abkommen zwischen Israel und Bahrain und den Emiraten unterzeichnet worden ist. Meine Damen und Herren, Fakt ist, die Islamische Republik Iran hat ein großes Interesse, immer wieder bekundet, an guten Beziehungen, auch und gerade zu Deutschland. Und wenn wir uns das Land heute einmal anschauen, dann sehen wir, dass durch den einseitigen Rückzug der USA aus dem Nuklearabkommen JCPOA das Land wirtschaftlich massiv in die Knie gezwungen wurde. Und die Menschen leiden unter der grassierenden SARS-CoV-2-Pandemie. Fakt ist aber auch, meine Damen und Herren, und das ist unser Thema heute, die Menschenrechtslage ist verheerend. Iran ist ein totalitärer und totaler Unrechtsstaat. Beispiel, wir haben es heute schon mehrfach gehört, vor 2 Jahren in der Stadt Shiraz im Iran sind mindestens hunderte von Menschen auf die Straße gegangen und haben gegen die drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten protestiert. Es gab viele, viele Festnahmen. Es wurde brutalst durch die Sicherheitskräfte niedergeknüppelt und es gab viele Verhaftungen. 3 davon, Navid Afkari mit seinen beiden Brüdern. Meine Damen und Herren, Navid Afkari ist ein Hochleistungssportler mit Talent von Weltrang gewesen, muss man leider heute sagen. Und er ist für seine Rechte eingetreten und auf die Straße gegangen. Er wurde zum Tode verurteilt in einem Verfahren, das nicht einmal ansatzweise rechtsstaatlichen Grundsätzen Genüge getan hat. Meine Damen und Herren, viele und einige Namen haben wir heute schon gehört, haben sich dafür eingesetzt, dass die Todesstrafe nicht vollstreckt wird. Frank Heinrich, Frau Kofler, viele andere, Omid Nuripur, Herr Gehring, Kollegen hier aus dem Bundestag und Vertreter der Bundesregierung eben auch. Meine Damen und Herren, das Unrechtssystem hat hier sein wahres, sein brutales, eiskaltes Gesicht gezeigt. Und ich appelliere wirklich daran, uns nicht blenden zu lassen. Und ich würde sagen, vom Marketingchef des Terrorregimes in Teheran, der oftmals als das freundliche Gesicht Teherans bezeichnet wird, ich meine den Außenminister Zarif, der überall ein- und ausgeht. Meine Damen und Herren, denn Navid Afkari wurde von eben diesem Terrorregime ermordet. Und das Ganze bloß, um ein innenpolitisches Signal der vermeintlichen Stärke abzugeben, damit Proteste in Zukunft erst gar nicht mehr aufflammen und dass die Leute abgeschreckt werden. Navid Afkari ist dabei kein Einzelfall. Das Ganze hat System. Ich habe die Zahl von 2017. In dem Jahr allein, 2017, wurden über 500 Menschen im Iran hingerichtet, meine Damen und Herren. Oftmals sind vor allem auch Frauen Opfer dieses Terrorregimes. Und ich darf mit Genehmigung des Präsidenten zitieren, auszugsweise Artikel 23 und 27 der iranischen Verfassung, Zitat, niemand darf aufgrund seiner Überzeugung angegriffen und bestraft werden. Das Veranstalten von Versammlungen und Demonstrationen ohne das Tragen von Waffen ist frei. Das Regime verstößt offenbar gegen seine eigene Gesetzeslage, gegen seine eigene Verfassung. Und es ist klar mittlerweile, dass das Regime nicht mit dem Ausmaß der international sehr klaren Reaktionen auf die Hinrichtung Afkaris gerechnet hat. Die Bundesregierung hat hier Haltung gewahrt und Position bezogen. Und das muss auch weiterhin so sein, meine Damen und Herren. Doch, auch das sage ich, der Spielraum hat sich verengt. So weit verengt, dass Wort und Diplomatie alleine an ihre Grenzen stoßen. Deswegen denke ich, es ist Zeit, dass wir unsere Iran-Politik überprüfen müssen. Und ich fordere daher eine Antwort, eine harte Antwort, die in Teheran auch verstanden wird. Einreiseverbote EU-weit durch die EU ausgesprochen für alle führenden Angehörigen des Mullah-Regimes, ein Einfrieren sämtlicher Guthaben auf Konten dieses Personenkreises und eine Konfiszierung deren Immobilien in unserem Zuständigkeitsbereich. Meine Damen und Herren, wenn wir es ernst meinen mit einem Eintreten für die universell geltenden Menschenrechte, die jedem auf diesem Planeten von Geburt an innewohnen, dann muss die EU eine klare, eine harte Ansage sprechen, die die Menschen beschützt, die zielgerichtet ist und die bei den Adressaten in Iran auch verstanden wird. Herzlichen Dank.
Die Aktuelle Stunde ist beendet. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.